Herzlich willkommen im Sparhelden-Podcast, der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Ihr Lieben, bevor wir jetzt gleich in die neue Folge reinstarten, habe ich noch eine großartige Neuigkeit für alle Selbstständigen, die jetzt gerade reinhören. Und zwar wird es nächste Woche Dienstag, den 11.8. in der Digital-Frei-Facebook-Gruppe ein Finanztraining, ein Live-Finanztraining mit der Sparheldin geben. Ich spreche jetzt gleich mit Frau Schnabelkraut, die auch selbstständig ist. Und wir haben uns viel über die Themen Finanzmanagement, Vorsorge und Geldanlage für Selbstständige unterhalten. Und das ist eben auch das Thema nächste Woche Dienstag. Das heißt, wenn du hier noch ja an der einen oder anderen Stelle Unsicherheiten hast, wie du denn Rücklagen aufbauen kannst und wie du auch als Selbstständiger vorsorgen kannst, dann ist auf jeden Fall das Live-Training nächste Woche Dienstag, 18 Uhr, das Richtige für dich. Und ich freue mich riesig, wenn du teilnimmst und wir uns dort sehen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge mit Frau Schnabelkraut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Sparheldin-Podcast. Heute spreche ich mit Anni alias Frau Schnabelkraut. Anni ist freiberufliche Unternehmensberaterin und Bloggerin. Sie schreibt über die Themen finanzielle Freiheit, passive Einnahmequellen und Selbstständigkeit. In ihrem Podcast Anni und die starken Frauen interviewt sie selbstständige Frauen zu ihrer Gründungsgeschichte. Schön, dass du heute da bist, liebe Anni.
Hallo Saskia, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gern. Ich freue mich, dass wir heute ja in der nächsten halben Stunde Zeit haben, über deine Erfahrungen in Sachen Geld und Finanzen uns auszutauschen.
Ja, sehr gerne doch. Ich bin schon gespannt.
Ja, ich auch. Wo steckst du gerade?
Aktuell sitze ich im schönen Sinzing, das ist in der Nähe von Regensburg, auf einem Golfplatz in einer Ferienwohnung.
Das klingt ja Wahnsinn, also nicht schlecht, da kann man es aushalten, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Eigentlich wollte ich gerade so ein bisschen durch die Gegend reisen. Slowenien war jetzt, glaube ich, angedacht für diese Zeit.
Ja.
Das geht gerade nicht, also habe ich mich erstmal hier eingebucht. Ist auch schön.
Ja, sehr schön. Also du golfst auch in deiner Freizeit, höre ich da jetzt so raus.
Nee, gar nicht. Aber ich gucke den Golfern gerne zu.
Ach so. Das habe ich jetzt gedacht. Wie kommt man denn dann dazu, dass du dann da am Golfplatz, also wie ist es dazu gekommen?
Also ich habe tatsächlich, dadurch, dass ich jetzt nicht reisen konnte und ich ja keine feste Wohnung habe, habe ich nach möblierten Wohnungen gesucht. Und ich habe quasi mir Regensburg ausgesucht als meine Wahlheimat. Ich habe hier mal ein paar Jahre gewohnt und mein Freundeskreis ist ja relativ groß. Nur die möblierten Wohnungen in der Stadt waren einfach mal super teuer. Regensburg ist eine teure Stadt. Die Ferienwohnung hier direkt neben Regensburg am Golfplatz hat einen super Standard, ist mitten im Grün und war vom Preis einfach auch besser. Und Finanzen ist ja sowieso unser Thema. Je weniger fixe Ausgaben ich habe, desto mehr kann ich irgendwie für mich ausgeben bzw. investieren. Und darum genieße ich jetzt meine Zeit hier auf dem Golfplatz.
Ja, also das klingt auf jeden Fall sehr cool. Wie bist du da hingekommen, dass du jetzt so ortsunabhängig unterwegs bist?
Das sind private und aber auch geschäftliche Gründe. Ich habe schon länger in der Zeit, in der ich auch noch ganz normal angestellt war und feste Wohnungen hatte und so weiter und in einer Partnerschaft, habe ich mich schon immer für Freiheit interessiert, die letzten Jahre umso mehr, habe auch den Citizen Circle verfolgt, das ist so ein Zusammenschluss aus digitalen Nomaden und fand das ganz spannend, dass man eigentlich irgendwie so ortsunabhängig unterwegs sein kann und finanziell frei, das ist ja auch voll mein Thema. Und als letztes Jahr sich mein Mann von mir getrennt hat, habe ich gedacht, okay, ich könnte jetzt so weitermachen wie bisher, ich könnte mir wieder eine Wohnung suchen und mir wieder Möbel kaufen und mich irgendwo niederlassen, Doch durch die Selbstständigkeit, Saskia, wusste ich gar nicht, wohin. Früher habe ich halt meine Wohnung danach gesucht, wo mein Arbeitsplatz war. Aber durch die Selbstständigkeit kann ich halt überall arbeiten. So ein Fluch und Segen zugleich ein bisschen. Und habe ich mich echt schwer getan, mich so festzulegen. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt einfach wieder so weitermache wie bisher, kriege ich auch keine anderen Ergebnisse. Jetzt nehme ich mal das bisschen blöde Ereignis der partnerschaftlichen Trennung und nutze das einfach mal, die Sachen zu machen, von denen ich bisher nur geträumt habe. Ja, und seitdem bin ich auf Reisen.
Ja, cool. Also klingt echt mega. Wir haben ja gerade schon festgestellt, wir kommen beide aus der Nord-LW. Das heißt, bei uns beiden war eben dieser Bezug zu Finanzen gleich in unserem Beruf verankert. Mhm. Und inwiefern spielt jetzt das Thema Finanzen in deinem jetzigen Beruf eine Rolle?
Also wenn man Frau Schnabelkraut meinen Finanzblog als Beruf bezeichnen will, da habe ich natürlich offiziell auch eine Gewerbeanmeldung und habe dann natürlich auch Einnahmen drüber, dann spielt das eine mega große Rolle, weil meine Mission ja auch wie deine ist, so das Thema finanzielle Bildung irgendwie in die Welt zu tragen, ne? Das einfach anschaulicher zu machen. Mir macht das Spaß, darüber zu reden und ich rede gern darüber, auch wenn alle immer sagen, man redet nicht über Geld. In meinem, sage ich mal, Hauptjob, wo ich das meiste Geld mitverdiene als Unternehmensberaterin, spielt es in zweierlei Hinsicht eine Rolle. Einerseits bin ich auch Profit First Professional, das heißt, ich unterstütze auch Unternehmen dabei, profitabel zu wirtschaften nach einem bestimmten System. Das ist ein Punkt, den ich mitmache. Das machen normalerweise, die meisten sind da eher Steuerberater, die diese Beratung oder dieses System anbieten. Ich bin eine der wenigen, glaube ich, Unternehmensberater in Deutschland, die das machen. Wir sind, glaube ich, auch nur 10, 15, 20 Leute. Also wir treffen uns auch regelmäßig und tauschen uns aus. Das ist auch so eine kleine Franchise-Community quasi, die das anbietet. Also da mache ich das teilweise für meine Kunden, aber ich bin eher im, sage ich mal, in Digitalisierungsthemen unterwegs. Prozessberatung, Projektmanagement, Softwareeinführung, Führungskräfteentwicklung, Business-Coaching, solche Geschichten. Also sehr breit auch aufgestellt durch die breite Berufserfahrung, die ich habe. Da spielt aber Finanzen indirekt natürlich eine Rolle für mich. Kann ich meine Preise selber festlegen in der Selbstständigkeit, B, bin ich flexibler in meiner Altersvorsorge, ich zahle nicht in die private Rentenversicherung ein und kann selbst entscheiden, wie ich das Geld halt beiseite lege, um für mich vorzusorgen, bringt natürlich auch ein bisschen mehr Verantwortung mit sich, ne? ich kann natürlich, je mehr ich mich frei mache, auch ich glaube, Selbstständigkeit ist auch ein guter Hebel, ein Einkommenshebel, kann ich natürlich dem Ziel ein Stück weit näher kommen, mehr Geld investieren, um finanziell freier zu sein. Also indirekt spielt Geld immer eine Rolle, Saskia, wenn wir ehrlich sind.
Absolut. Also das kann ich nur bestätigen. Und du hast gerade echt zwei wichtige Punkte jetzt also für alle Selbstständigen ja angesprochen. Das ist ja ein großes Thema eben, ja, seine Preise festzulegen. Und da ist ja auch ein Unterschied eben zum Angestellten, wo man, wenn man Glück hat, irgendwie einmal im Jahr die Chance hat, irgendwie über seinen Vertrag, über sein Gehalt zu verhandeln. Und als Selbstständiger kann ich, wenn ich möchte, jede Woche meine Preise anziehen oder senken oder wie auch immer, ne? Und das dann aber auch zu vertreten vor seinen Kunden ist ja auch eine Herausforderung. Mhm. Und das Thema eben auch Altersvorsorge, da muss ich sagen, das war für mich auch so ein Pluspunkt, warum ich gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig, dann kann ich auch selbst über meine Altersvorsorge entscheiden und bin da frei. Genau. Da würde ich jetzt auch noch mal mit dir tiefer reingehen, wie du da eingestiegen bist, du dann eben den Startschuss hattest, so, jetzt bin ich auf mich alleine gestellt als Selbstständige, jetzt kümmere ich mich komplett selbst um meine Altersvorsorge. Wie bist du da rangegangen?
Ja, also quasi so ein bisschen wie Profit First, nur für die privaten Finanzen. Profit First nicht kennt, das ist quasi ein System, nach dem man jedem Euro einen Auftrag gibt. Sag ich es mal so, ne? Das Geld kommt rein und ich gebe jedem Euro, der reinkommt, einen Auftrag und habe festgelegt, wie viel Prozent ich quasi von meinem Einkommen, was ich mir als Gehalt auszahle, dann auch investiere. Und
verraten, wie viel Prozent das sind jeden Monat, die du investierst?
Also meine Sparquote, wo ich jetzt alles mal mit reinzähle, auch quasi Cash-Reserven, sind über 50% meines Einkommens.
Ja, Wahnsinn.
Genau.
Das
Also es schwankt immer so ein bisschen, also es sind so zwischen, ja, so 45 und 55%, ich würde sagen, rund die Hälfte von dem, was kommt, geht nicht an Fixausgaben für, sage ich mal, eine Ferienwohnung drauf oder Benzin als variable Ausgaben oder Essen oder auch mal Klamotten, sondern die Hälfte lege ich tatsächlich zurück und da splitte ich es dann tatsächlich auch ab. Also ein Teil geht auf eine Tagesgeldrücklage für den
Wofür ist das
Notfall.
gedacht, denn Rücklagen? Also was, ja,
Ja, also ich
geht
meine,
dahinter?
Tagesgeld ist ja auf jeden Fall aufgrund Inflation und Rendite nichts, wo ich sage, da kann ich irgendwie groß was mit gewinnen. Eher im Gegenteil, ne, da verliere ich ja
Richtig,
tatsächlich
ja.
Geld durch die Inflation. Allerdings geht mir da die Sicherheit vor. Ich brauche halt als Selbstständige einfach aus meinem Sicherheitsbedürfnis heraus mehr Cash zur Verfügung. Also ich habe neben der Tagesgeldrücklage für die Notfälle, wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert, habe ich noch separate Tagesgeldrücklage, aber das habe ich jetzt gar nicht in die 50% mit reingezählt. Steuerrücklagen, Umsatzsteuer, Einkommenssteuer und eine Gewinnrücklage, damit mein Unternehmen sich langfristig auch selbst trägt. Das mache ich aber aus dem Geschäftsvermögen heraus. Da teile ich mein Geld nochmal auf und lege da tatsächlich was zurück, weil da brauche ich ja auch kurzfristig das Geld. Ich brauche kurzfristig das Geld monatlich für die Umsatzsteuerabführung. Ich
Ja.
brauche das quartalsweise für die Einkommensteuer und so weiter, ne? Also das, da lohnt es sich nicht für einen Monat oder 3 Wochen oder 2 Monate Geld irgendwie anzulegen, weil überall, wo mehr Rendite drin ist, ist auch mehr Risiko und Geld, was dem Finanzamt schon immer gehört hat und mir nie gehören wird, das fasse ich erst gar nicht an und das lege ich dann halt aufs Tagesgeldkonto, ne?
So mache ich das auch. Das ist, finde ich, auch super. Also ich bin auch kein Freund von irgendwie Geld zu verwenden für irgendwas, was einem nicht gehört.
Ja.
Cool, dass du das ja auch ansprichst. Und bei deinem Sicherheitsbedürfnis, also ich kenne das noch früher so aus der Bank, da hat man den Kunden immer gesagt, so das Doppelte, besser noch sogar das Dreifache des Gehalts sollte eben so als Reserve auf dem Tagesgeldkonto geparkt werden. Hast du da auch so einen Richtwert für dich, was du da
Ja,
parkst?
also ich habe jetzt ungefähr ich komme mindestens über 6 Monate, wenn ich meine variablen Ausgaben, die ich wegschneiden kann im Notfall, ne, weil kann ja immer was kommen, ne, Berufsunfähigkeit
Ja.
zahlt ja meistens erst nach 6 oder 12 Monaten, ne, wenn du längerfristig berufsunfähig bist zum Beispiel, das musst du ja auch irgendwie überbrücken, wenn da was sein sollte, dann könnte ich auch länger als 6 Monate, dann könnte ich auch, glaube ich, ein Jahr hinkommen, wenn ich jetzt meine Sparraten nicht mehr abziehe und so weiter, dann komme ich auch locker über ein Jahr. Aber ich habe mir einfach gesagt, ich möchte als Selbstständige auch ein Stück weit flexibler sein, weil die Kunden können kurzfristiger wegbrechen. Ne? Du hast nicht so eine regelmäßigen Einnahmen, aber ich habe ja trotzdem regelmäßige Ausgaben. Dann versuche ich meine fixen Kosten halt auch relativ gering zu halten. Auch wenn ich habe viele Großkunden. Das ist schön, weil es sich dann irgendwie fast so anfühlt, wie angestellt zu sein. Ich kann monatlich meine Rechnung schreiben und es ist eigentlich alles safe. Aber so safe ist es dann doch nicht. Wir kriegen es jetzt mit in der aktuellen Pandemie. Bestimmte Sachen verschieben sich nach hinten. Ich kriege weniger Tage abgerufen, als ursprünglich geplant war in den Projekten. Und auch wenn der Kunde sagt, komm, ich kaufe dich für 40 Tage ein, dann heißt das ja trotzdem nicht, dass er die A alle abnimmt und die haben trotzdem kurzfristige Kündigungsfristen und können von heute auf jetzt sagen, das Projekt ist gestoppt, wir ziehen die Reißleine und dann habe ich aber meine Tage eigentlich verplant und erstmal neue Kunden zu akquirieren ab einem bestimmten Preissegment, das geht nicht von jetzt auf gleich, ne? Da, ich bin es mir aber auch nicht wert, für weniger Geld zu arbeiten. Also will ich mir einfach die Ruhe verschaffen, den richtigen Kunden für mich zu suchen, weil Freiheit und Unabhängigkeit ist ja eigentlich das, was mich in die Selbstständigkeit getrieben hat. Und ich will mir einfach nicht mein eigenes Hamsterrad bauen und mir mich selbst da so geißeln und keine Rücklage haben. Weil das ist das auch, was mich jetzt durch die Corona-Krise im März, April gebracht hat. Ich war einfach total relaxed. Ich wusste zwar
Ja.
nicht, okay, kriege ich jetzt noch den Auftrag, den wir besprochen hatten. Es kam auch alles so und es war auch alles safe, aber ich war einfach ruhig. Und auch wenn das nicht so gekommen wäre, dann hätte ich trotzdem ausreichend Geld gehabt, um in Ruhe mir einen Folgeauftrag zu suchen.
Ja,
Genau. Deshalb
das ist
ist
ein
mir die
schönes
Cash-Reserve
Gefühl,
so
wenn man
wichtig.
sich, ja, also das ist echt, finde ich, ein super Gefühl, was man sich auch selbst schaffen sollte, einfach, dass man ja so ein Sicherheitsbedürfnis Polster irgendwo hat. Das ist sicherlich individuell irgendwo für jeden, aber überhaupt, ja, dieses Sicherheitspolster zu haben, gerade in so Krisenzeiten, wie wir die jetzt durch Corona erleben, macht schon einen Unterschied, weil ich ja auch ganz anders dann rangehen kann. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich mit Druck Aufträge gewinnen muss oder aber sagen kann, na Mensch, wenn jetzt mal ein Monat oder zwei nichts kommt, dann arbeite ich eben an meinem Business und entwickle das mal wieder weiter irgendwo. Nutze die Zeit da sinnvoll und ja, lass mir Zeit eben auch wieder den Kunden zu suchen, mit dem ich gerne zusammenarbeite, ne?
Richtig, richtig. Weil das ist, glaube ich, das Schlimmste für mich. Ich merke das jetzt immer mehr in der Selbstständigkeit, dass so den Unterschied zwischen welche Aufgaben bringen mir Energie und machen mir Spaß und am Tagesende könnte ich nur in die Luft springen und mich freuen und welche Aufgaben ziehen mir Energie. Ne? Und klar, ja. Ich habe immer noch Kunden, wo ich sage, ey, ich bin dankbar für die Kunden und es macht Spaß, mit denen zu arbeiten, aber ich würde zukünftig viel, viel lieber an eigenen Projekten arbeiten als für fremde Kunden. Nur bis dahin ist es halt noch ein Stück weit Weg und deshalb investiere ich auch den Rest über diese Notfall Rücklage hinaus, eigentlich breit gestreut, ob das jetzt Aktien, ETFs, Peer-to-Peer-Kredite, Krypto ist. Ich probiere auch immer regelmäßig mal was Neues, wenn ich mich irgendwo sicher fühle und denke, okay, da habe ich jetzt ein Basiswissen mir angeeignet, jetzt suche ich mal das nächste raus. Also da geht es für mich auch, da hört es auch nie auf.
Ja, du hast jetzt gerade schon echt viele verschiedene Investmentformen reingeworfen. Mhm. Was war die erste Anlage, die du für dich ausprobiert hast und wie bist du dazu gekommen?
Meine erste Anlage dachte ich, wäre eine Eigentumswohnung gewesen, aber es war nur eine Verbindlichkeit. Ich habe selbst drin gewohnt.
Der Klassiker aus Rich Dad Poor Dad.
Ja, genau. Ich hatte mir Mitte 20 eine Eigentumswohnung gekauft und habe die selbst genutzt und habe dann aber nach 5 Jahren verkauft, weil ich die Stadt gewechselt habe und nach Berlin gezogen bin. Und gut, jetzt, letztendlich habe ich da plus minus null drinne gewohnt. Ich hatte kurz vor der Finanzkrise 2008 finanziert, noch mit schön über 4% Zinsen und danach fiel alles. Ja. aber das hieß auch, dass meine Vorfälligkeitsentschädigung relativ hoch war, als ich den Vertrag vor der Zinsbindung aufgelöst hatte. Letztendlich konnte ich aber aufgrund der niedrigen Zinsen doch einen relativ guten oder einen sehr, sehr hohen Verkaufspreis kriegen und konnte das dann damit ausgleichen. Letztendlich plus minus null. Also war es weder Verbindlichkeit noch Vermögen unterm Strich, aber eine gute Erfahrung.
Wie hast du das festgestellt während der Zeit, dass das mehr eine Verbindlichkeit war als eine Kapitalanlage? Das würde mich nochmal interessieren. Weil es wird ja immer darüber erzählt, Rich Dad Poor Dad, da wird ja eben darüber beschrieben, eben was der Unterschied zwischen Verbindlichkeiten und Vermögenswerten ist. Das ist aber, finde ich, immer noch so abstrakt. Hast du das wirklich in den 5 Jahren, wo du da drin gewohnt hast, eben auch selbst festgestellt, dass es tatsächlich so ist?
Nee, wir haben doch alle im Kopf gehabt, Mensch, eine Immobilie, das ist eine Wertanlage, ne? Läuft, mache ich was für mein Alter. Und du sprichst genau das Richtige an. Kiyosaki war auch so ein bisschen meine Bibel, wo ich mich ein bisschen reingelesen habe. Und der erklärt es ja ganz toll. Ne? Das, was dir Geld aus der Tasche rausnimmt, ist die Verbindlichkeit. Und das, was dir Geld in deine Tasche packt, das ist das Vermögen. Und wenn man da mal unterm Strich guckt, gut, wenn ich selber in der Immobilie wohne, dann ist es nur eine Verbindlichkeit, weil ich zahle Kreditrate an die Bank, ich zahle das Hausgeld an die Verwaltung und an die Eigentümergemeinschaft, die Rücklage, ich zahle Versicherungen und. Und zum Schluss lebe ich da zwar drinne und habe keine anderen Opportunitätskosten, aber trotzdem kostet es mich Geld. Wenn ich die Wohnung vermietet hätte, das steht auch zur Debatte, vermiete ich die oder verkaufe ich die? Aber für die eine Wohnung wären mir die Verwaltungsaufwände zu groß gewesen. Ich habe dann tatsächlich gerechnet. Die Wohnung war in Magdeburg und da sind die Mietspiegel sind halt relativ gering. Und das, was ich dafür an Miete bekommen hätte, wäre weniger gewesen als das, was ich an Hausgeld, Kredit, Versicherungen, Rücklage und so weiter gezahlt hätte. Und dann ist unterm Strich doch wieder ein Minus. Und dann ist es auch wieder eine Verbindlichkeit, obwohl ich es ja dann versuche, versuchen, Vermögen draus zu
Ja,
machen,
nee,
ne?
das stimmt. Dann geht die Rechnung natürlich nicht auf. Das, was rauskommen sollte, schon größer sein als
Genau.
das, was an Kosten verursacht werden. Okay, du
Genau.
hast dich dann für den Verkauf entschieden und hast dann ja, wobei du musstest natürlich einen Teil des Kredits auslösen. Ist davon noch Geld übrig geblieben oder war es wirklich plus minus null, sodass
Nee,
du
das
da
war
keine Kosten
tatsächlich,
hattest?
das, die Kreditablösung war ja das eine, aber wenn man halt vor der Zinsbindungsfrist frühzeitig ablöst und das unter 10 Jahren ist,
Strafen
dann zahlt
zahlen.
man, genau, dann zahlt man die VE, die Vorfälligkeitsentschädigung, und durch den, sage ich mal, Mehrerlös konnte ich die abzahlen, habe meinen Umzug nach Berlin damit finanziert und dann war das Geld auch weg.
Ja,
Ja.
okay. Gut. Ja, und dann als nächstes hast du dann gedacht, so ich kaufe jetzt eine Wohnung in Berlin als Kapitalanlage oder war es dann eine andere Anlageklasse, die du dann ausprobieren wolltest?
nee, tatsächlich habe ich dann nämlich für Miete entschieden und bin auch immer noch ein Mietskind, auch wenn mir das manchmal im Herzen wehtut, dass bei mir beim Auszug noch nicht mal der Klingelknopf gehört, ne? Wenn man mal hochrechnet, was man da eigentlich bezahlt fürs Wohnen. Aber tatsächlich waren dann meine nächsten Investments dann tatsächlich Einzelaktien. Genau, also ich hatte zwar wie über meine Bankausbildung dann früher auch mal hier und da einen Fonds gehabt, aber ich habe mich kaum mit beschäftigt, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt merke ich will immer weniger abhängig von Dritten sein, ob Arbeitgeber oder Vermieter oder sonst wer, wie kriege ich das hin? Habe angefangen zu lesen, ne? Kiyosaki, Cashflow Quadrant, Rich Dad, Poor Dad und so weiter, wie sie nicht alle heißen, Podcasts gehört. Und zum Glück, Saskia, fiel mir das nicht schwer, das zu verstehen, dadurch, dass ich ja die Bankausbildung hatte und 8 Jahre in der Bank gearbeitet habe oder 8,5 Jahre. Das fiel mir dann nicht schwer, und darum einfach Depot eröffnet, Aktien gekauft, ohne viel Sinn und Verstand, wieder verkauft. Aufgrund von entweder ja, Gier oder eher Angst. So die ersten Gefühlstäler und Hochs, die man da mitmacht bei den ersten Wertpapieranlagen. Aber das war echt, das sind Erfahrungen, da muss jeder durch, auch wenn er das theoretisch weiß. Es fühlt sich nochmal ganz anders an. Und wenn wir ehrlich sind, unterm Strich sind es zwar alles Zahlen, Daten, Fakten, aber es sind eigentlich ganz viel Gefühle und Emotionen, ne, die uns da leiten.
Absolut, weil wir sind ja alle nicht der Homo economicus, der rational handelt.
Ja.
Und insofern, genau, ist da ganz viel, ja, die emotionale Seite auch mit drin. Du sagst, du bist einfach, ja, da reingesprungen, hast losgelegt, einfach Aktien gekauft, auch ohne Sinn und Verstand, wie du es gerade gesagt hast. Hast du ja da gleich positive Erfahrungen gehabt oder hast du dir auch gleich am Anfang einmal die Hände verbrannt?
Oh nee, sowohl als auch. Ich habe da,
Ja.
mir ging es am Anfang erstmal um das Erleben. Und habe dann mit relativ kleinen Summen angefangen, hier und da ein paar Aktien zu kaufen, sobald das irgendwie ein paar Euro im Plus hatte und die Transaktionskosten damit abgedeckt waren, habe ich die auch ganz schnell dann wieder verkauft, um auch so kleine Erfolge für mich zu haben, und hatte auch eine sehr hohe, sage ich mal, Verlustgrenze, ne? Sobald das irgendwie, sobald 4, 5, 6% war, habe ich dann auch für mich gesagt, oh, das halte ich irgendwie gerade nicht aus, und mit dem anderen habe ich Plus gemacht, okay, dann verschmerze ich hier auch den in Anführungsstrichen Verlust und realisiere das. Und je öfter man das macht, oder so ging es mir zumindest, je öfter man so eine Transaktion macht, desto ruhiger wird man auch. Desto gelassener, desto weniger schaut man rein, und desto mehr kommt man auch klar mit größeren Verlusten, weil man ja ganz genau weiß, es ist kein Verlust, solange ich es nicht realisiere, solange ich es nicht tatsächlich verkaufe, beziehungsweise solange, je länger hält man auch aus, dass die Aktie steigt und steigt und man sie nicht verkauft. Genau, bis ich jetzt eigentlich mittlerweile gucke ich alle paar Tage mal ins Depot rein, aber mache relativ wenig. Genau.
Ja, und verfolgst du da eine bestimmte Strategie oder machst du das immer noch so, dass du es so ein bisschen nach Gefühl machst, je nachdem, wie sich die Aktie entwickelt, ob du das aushältst oder ob du sagst, hey, ich will jetzt mal die Gewinne mitnehmen, weil es gut gelaufen, oder hast du da jetzt mittlerweile für dich auch eine Strategie festgelegt?
Ja, also langfristig möchte ich anlegen. Ne? Also ich möchte eigentlich gar nicht so viel Transaktionen da machen. Wenn ich mich dafür irgendwie für eine Aktie entschieden habe, dann kaufe ich die auch und dann kaufe ich die auch mit der Intention, die eigentlich länger zu halten, weil das Unternehmen sind, in die ich investiert habe, weil ich glaube, das Geschäftsmodell hält einfach auch länger. Und dann habe ich gar nicht, auch wenn das mal nach unten geht, die Intention, das groß zu verkaufen, weil ja, weil ich mir die ja ausgesucht habe, weil ich hinter dem Geschäftsmodell stehe, ne? Und jetzt
Richtig, ja.
aktuell bin ich auch so, dass ich streue auch sehr stark. Und das geht ja jetzt bei manchen Online-Brokern, sind die Ordergebühren so gering, dass man auch mit relativ kleinen Summen, ob das jetzt nur mal für 1000 Euro oder 500 Euro mal ein paar Aktien sind, kauft. Und dann, ich habe eine super lange Shoppinglist an Unternehmen, die mich einfach interessieren, die ich mal gehört habe, wo ich denke, ah, finde ich cool. Die wird auch immer länger. Je mehr ich mich mit Leuten über Aktien austausche und da mal was von höre und da wird meine Watchlist, meine Shoppinglist, sage ich immer, immer länger. Und darum kaufe ich auch.
Richtig cool. Shoppinglist für Aktien. Habe ich auch sowas. Und da den Begriff Shopping zu verwenden, das macht doch gleich das Thema für Frauen viel
Oder?
ansprechender.
Denke ich mal. Und
Ich gehe jetzt
genau.
Aktien shoppen.
Genau. Ich hatte neulich auch so ein kleines Börsenwebinar, auch so mit 5, 6 Frauen. Und die haben mir danach, wir haben noch eine kleine Gruppe gehabt und die haben geschrieben: Ey, Anne, ich war heute shoppen. Und dann haben sie mir geschickt, was sie eingekauft haben. Und anstatt die Louis Vuitton haben sie halt eine LVMA-Aktie gekauft. Das geht auch, ne? Lässt man sich halt dann
Ja.
da bezahlen.
Cool.
Genau, und darum habe ich so eine lange Liste, dass ich da, das sind alles erstmal Unternehmen, die ich kenne oder von denen ich schon mal gehört habe, über die ich mich unterhalten habe. Ich achte aktuell noch nicht so sehr bei der Diversifikation auf Branchen und Regionen. Ich denke
Okay.
mal, so, wenn das Portfolio ein Stück weit größer wird, dann werde ich auch da mal zumindest einmal im Jahr drüber schauen, ob ich da gut diversifiziert bin und durch meine quasi Shoppinglist gehen und sagen, okay, dann kaufe ich jetzt bei der nächsten Tranche mal lieber aus der und der Branche oder der und der Region, weil es jetzt gerade gut ins Portfolio passen würde. Aber ansonsten ist es eher eigentlich so ein bisschen just for fun. Ich mache das, weil ich die Unternehmen toll finde und die einfach in meinem Depot haben will und weil es mir irgendwie mehr gibt, da Einzelwerte zu beobachten, als das Depot 100% aus ETFs oder Fonds zu haben. Die habe ich auch als quasi so
Ja.
Sicherheitspuffer mit drinne. Also ich habe durchaus, ich habe 2 ETFs und einen Fonds. Und die bespare ich regelmäßig, ich glaube mit 200, 300 Euro im Monat, jeden davon. Und dann ist auch gut. Genau.
Ja, nee, finde ich gut. Also auch, dass du halt schon so ein Stück weit, ja, dir eben deine Shoppingliste zulegst, das so ansammelst und wenn jetzt mal wieder so eine Summe da ist, dass du dann ja da reingucken kannst und sagen kannst, was habe ich denn hier? Und nicht erst dann in dem Moment auf die Suche gehen musst. So, das macht das Ganze den Prozess dann wahrscheinlich auch schneller, dass du zum Investieren kommst, richtig?
Genau, das macht es auch
Ja.
total einfach. Ich hatte jetzt glücklicherweise meine Steuerrücklage für 2019 überspart und oh Wunder, auf einmal hatte ich 10.000 Euro. Zu viel zurückgelegt, das war natürlich Luxus. Und dann
Ja.
habe ich gleich verteilt und habe gesagt, okay, ein Stück wieder aufs Tagesgeldkonto drauf. Und ein bisschen habe ich in die Peer-to-Peer-Kredite und in Krypto investiert und den Rest waren, weiß nicht, 4.000, 5.000 Euro. Die habe ich auf mein Depot gepackt und habe Aktien gekauft, die ich schon immer mal haben wollte. Ich schaue aber meistens auf Werte, die mir Dividende bringen. Also da habe ich schon meine Strategie ein bisschen geändert. Früher waren es einfach nur alle Unternehmen, die ich toll fand. Und heute sind es eher Fokus auf Dividendenwerte. Genau.
Ja,
Weil Cash
wahrscheinlich
ist
der
einfach
Hintergrund,
King.
eben auch passive Einnahmequellen eben zu bekommen, ne?
Genau.
Das ist ja auch ein Thema, worüber du in deinem Blog schreibst. Ja.
Genau. Also das ist so mehr und mehr der Fokus, zu sagen, okay, ich setze nicht nur einfach auf die Kursgewinne, ich lege so langfristig an, eigentlich komme ich jetzt noch gar nicht dazu, zu verkaufen und das zu realisieren. Ich möchte eigentlich jetzt schon was von meiner Anlage haben und nicht so abhängig sein wieder vom Kurs und dieses Stück Unabhängigkeit geben dir einfach Werte, die vielleicht nicht so spannend sind, weil es dann nicht täglich hoch und runter geht, aber die dir halt monatlich, quartalsweise, jährlich einfach Geld auszahlen, was man direkt wieder anlegen kann, wenn man es nicht braucht, ne?
Ah ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, ob du das Geld schon tatsächlich nutzt für dein Leben dann oder ob du das reinvestierst.
Ich reinvestiere alles. Ich
Ja,
reinvestiere
super.
zurzeit alles. Also wäre natürlich toll, ne, wenn ich jetzt zwischendurch mal einen Kunden nicht habe oder weniger Einkommen, könnte ich da theoretisch was von nehmen, aber aktuell, darum habe ich auch so eine, sage ich mal, große Cash-Rücklage, dass ich da über 6, 7 oder 12 Monate kommen könnte. Darum, ich reinvestiere alles. Der Zinseszinseffekt, ne, der soll mir da einfach in die Karten spielen.
Ja, sehr cool, spannend. Jetzt würde ich gerne noch mal auf die Cash-Rücklage zurückkommen. Weil gerade, also ich finde, das ist ja echt sehr markant. Also ich glaube, manch anderen Selbstständigen, die jetzt das vielleicht hören, wo du sagst, ich komme 6 bis 12 Monate über die Runden, denken jetzt, wow, krass, also ich schaffe nicht mal einen, so gefühlt. Wie hast du dir das aufgebaut überhaupt, dass du da so selbstsicher sagen kannst, mehrere Monate, eben bis zu einem Jahr sogar, komme ich da über die Runden. Also wie würdest du da anderen Selbstständigkeiten eine Empfehlung geben, auch für sich eben dieses Sicherheitspolster aufzubauen?
Ja, die können gerne zu mir in die Profit First Beratung kommen. Das ist Nummer eins. Oder sie
Sehr
können
gut.
die günstige Variante nehmen und sich das Buch kaufen. Das kann ich echt empfehlen. Du
Ja.
kannst es ja auch gerne verlinken später. Also Profit First und garantiert dir einen Gewinn und eine Rücklage vom ersten Euro. Das ist ganz einfach erklärt. Du kriegst Geld. Du verdienst als Unternehmer deine ersten 1.000 Euro. So. Dann leg doch gleich davon, bevor du deine Rechnung bezahlst, Geld zur Seite und bestimm mal, okay, wie viel Gewinn soll dein Unternehmen machen, ne? Die Zielquote sind bei Profit First so mindestens 5%. Aber wenn man gerade gegründet hat, kann man vielleicht anfangen mit 1%. Und ganz ehrlich, also 10 Euro von 1.000 Euro, die kann doch jeder zurücklegen. Also, ne, die muss ich nicht ausgeben direkt als
Absolut.
Betriebsausgabe. Ne? Dann kann man mit 1% anfangen und dann kann man das gerne, diese Quote einfach steigern. Vielleicht auch am besten auf ein Konto drauf, Saskia, was gar nicht in deinem normalen Online-Banking ist. Einfach weg. So ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn, weil Profit First arbeitet so ein bisschen mit der Methode, du machst du dein Portemonnaie auf und wenn da 1.000 Euro drin sind, dann wette ich mit dir, sind die auch am Monatsende nicht mehr da?
Ja, das sage ich auch immer. Also alles, was nicht mehr konsumiert werden soll, muss runter vom Konsumkonto und irgendwie
Sofort.
auf ein Sparkonto drauf.
Genau. Und darum ist das das Erste, was ich mache. Ich meine, als Selbstständiger bin ich das wichtigste Gut für das Unternehmen, ne? Weil ich bringe ja das Geld rein. Also muss auch ich als erstes bezahlt werden. Also muss es mir auch gut gehen. Und
Ja.
langfristig soll das Unternehmen sich selber tragen. Ne? Das passiert, wenn ich wachse, mit bestimmten Automatisierungsprozessen, aber das passiert auch mit Geld. Das soll sich auch über solche Krise alleine tragen können. Deshalb ist die allererste Prämisse, von dem Geld, was reinkommt, lege ich 5% beiseite auf ein Gewinnkonto. Bei einem kleinen Kind erkläre ich ja auch, das ziehe ich ja auch nicht an und füttere es bis 20 ist. Irgendwann gebe ich dem einen Löffel in der Hand und sage, du musst jetzt auch selbst essen. Und das Unternehmen muss sich auch selbst tragen können. Ne?
Ja.
Darum also die 5% lege ich auf jeden Fall immer beiseite. Und dann gibt es auch einen bestimmten Prozentsatz, den ich als Steuern sofort zur Seite lege, Steuerrücklage sofort zur Seite lege, weil, wie ich vorhin gesagt habe,
Ist ja
das
das
waren.
nächste Thema, dass da auch
Genau.
viele Probleme haben und dann wunder, was kommt das Finanzamt um die Ecke und will die Steuern haben und das Geld ist gar nicht mehr da.
Ja, genau, das ist erstens ausgeben. Manche sind ja schon so weit, dass sie was zurücklegen, aber die machen den Fehler, die legen feste Beträge zurück. Aber unsere Steuer wird nicht nach einem festen Betrag berechnet. Die wird ja prozentual berechnet und wir haben ja auch einen progressiven Steuersatz. Also sobald wir über die 60.000 im Jahr kommen, sind wir bei den 42% Steuern. Und das verkennen die meisten und dann vielleicht noch eine Umsatzsteuer mit rein. Ne? Also ich lege monatlich 45% von meinen Einnahmen zurück auf ein Steuerkonto. Aktuell merke ich, dass ich vielleicht da, wie gesagt, ich habe es letztes Jahr überspart. Das heißt, ich schaue jetzt mal, dass ich die Rücklage für das Steuerkonto ein Stück weit reduziere, aber ich werde da immer noch über 40% bleiben. Ich habe die Umsatzsteuer, die ich regelmäßig zahlen muss, und dann die Einkommenssteuerrücklage. Und das ist halt zeitlich so verzögert. Ich möchte halt nicht in die Bredouille kommen, das Geld einfach nicht zu haben. Ne?
Ja.
Genau. Und dann geht halt mein Gehalt weg. Das ist auch ein prozentualer Satz. Den zahle ich mir auf mein, sage ich mal, privates Girokonto drauf. Von dem spare ich dann die Hälfte und die andere Hälfte davon lebe ich. Und der Rest, der dann übrig bleibt von dem, was ich einnehme, den darf ich ausgeben. Als Unternehmerin. Ne? Und da habe ich aber ja auch als freiberufliche Unternehmensberaterin habe ich es ja relativ leicht. Ich habe ja kaum Kosten. Ich habe Fahrtkosten mal zu einem Kunden. Ich habe vielleicht mal Hotelkosten. Ich habe mal Bewirtungskosten, wenn ich mit einem Kunden zusammen was mache. Ansonsten ist es ja wirklich nur Software und Hardware. Ich brauche kein Büro. Ich brauche keinen Drucker, ich brauche kein Papier. Angestellte habe ich, wenn dann auf Rechnung, als virtuelle Assistenz. Ich habe ja jetzt keine große Produktionsanlage oder irgendwie große Räume, die ich anmieten muss. Keine Lagerhaltungskosten, weil ich nichts herstelle. Also das ist schon, da bin ich schon relativ flexibel. Deshalb konnte ich mir auch meine Rücklage, sage ich mal, so schnell aufbauen. Aber das gleiche Prinzip funktioniert auch über einen längeren Zeitraum in anderen Branchen und Gewerben.
Ja, nee, also was ich jetzt so rausgehört habe, also du hast ja gerade das Beispiel an 1.000 Euro festgemacht, dass man da mit dem System, also es ist einfach ein System dahinter ist und dass das völlig egal ist, ob ich jetzt 1.000 Euro verdiene, 5.000 oder 10, dass ich halt da immer grundsätzlich eben System anwenden sollte, um mir eben dieses Sicherheitspolster anzusparen.
Genau. Genau, und das ist einfach die Routine, ne? Das ist wie mit dem Sport machen oder mit der gesunden Ernährung. Und auch wenn es am Anfang lächerlich ist, 10 Euro zur Seite zu legen. Also wenn man erstmal da drin ist in dieser Routine, man freut sich, ne? Und stell dir mal vor, denn also beim Profit First ist auch so, dass die Gewinnrücklage, die man sich zur Seite legt, kann man einmal im Quartal, zahlt man sich davon die Hälfte aus als Sonderzahlung. Weil ich bin ja der Unternehmer und ich trage ja das Risiko, also habe ich wie eine Dividende verdient.
Ja, das ist ja so wie Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld quasi.
Auch sowas wie geil müssen wir ist das denn?
Selbstständige auch mal auszahlen.
Richtig. Ich meine, man will ja auch mal, man braucht Pausen, gerade als Selbstständige. Und wenn ich mir immer gleich alles, was ich übrig habe, als Gehalt auszahle, dann wird es auch alle. Und dann habe ich nie diesen Luxus, mal in Urlaub zu fahren oder mir Geschenke zu kaufen oder eine tolle Anschaffung zu machen. Und auch wenn ich am Anfang, habe ich zum Beispiel es gemacht, ich habe mir die Gewinnrücklage nicht ausgezahlt, sondern habe sie in meinen Notgroschen gepackt, weil ich halt diese langfristige Laufzeit, 6-12 Monate, weil ich mir das ansparen wollte. Aber 95% habe ich da reingepackt. Und 5% im Quartal habe ich mir ausgezahlt. Und wenn ich mich einfach nur in einen Café setze und einen Kaffee und einen Kuchen trinke, dann kann ich sagen, hey, das hat mein Unternehmen gerade für mich bezahlt.
Ja, das ist ein schönes Gefühl. Ja. Nee, cool. Also wir kommen jetzt auch langsam zum Abschluss. Und ich fand es heute sehr spannend, mit dir so über quasi das Finanzmanagement in deinem Business als Selbstständige zu sprechen. Da waren viele wertvolle Impulse dabei, wie ich finde, die doch bestimmt dem einen oder anderen weiterhelfen, die vielleicht jetzt auch noch ohne System da unterwegs sind und ja das Ganze irgendwie so nach Bauchgefühl machen oder auch gar nicht machen, wo man echt mal ja loslegen sollte, weil ich auch immer sage, so man kann vor diesem Thema Finanzen die Augen nicht verschließen. Es fällt einem früher oder später auf die Füße und einfach so nach Gefühl und ja, das wird schon, ist halt irgendwie beim Thema Finanzen ja nicht so wirklich zielgerichtet, ne?
Das stimmt. Wir bereuen es alle früher oder später und lieber jetzt was machen und sich austauschen und Fehler sind okay, aber wenn man nicht mitspielt, dann ist blöd.
Ja, das stimmt. Ich habe am Ende immer drei Fragen, die ich jedem Interviewgast stelle. Die würde ich auch gern dir stellen. Ich fange den Satz an und du beendest den. Mhm. Bist du bereit?
Na klar.
Super. Geld ist für dich was?
Freiheit.
Reich sein bedeutet für dich?
Unabhängig leben zu können.
Ja, sehr schön. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich?
Nur noch eigene Projekte verfolgen und mehr Menschen helfen, sich finanziell zu bilden.
Ja. Was sind das für eigene Projekte, die du da verfolgen würdest?
Zum Beispiel Frau Schnabelkraut, noch mehr Zeit zu haben, das zu machen, mehr Interviews zu führen, Podcast-Interviews zu führen, mehr Inspiration zu geben für den Schritt in die Selbstständigkeit, weil ich glaube, da sind ganz, ganz viele tolle Frauen oder auch Männer draußen, die in der Selbstständigkeit einfach besser ihre Work-Life-Balance führen könnten. Und das ist gar nicht so viel Risiko, wie man denkt. Ich glaube, Familie und Beruf zu verbinden ist echt schwer. Nicht jeder Arbeitgeber bietet da die Möglichkeiten, die man vielleicht braucht, um finanziell gut leben zu können und um sich auch um die Familie und die Freunde und alles kümmern zu können. Und ich glaube, da ist die Selbstständigkeit ein guter Weg und das möchte ich einfach den Leuten mitgeben und sie da unterstützen.
Oh ja, mega schön. Also echt, das war nochmal sehr inspirierend auch zum Ende jetzt. Ich drücke dir die Daumen, dass ja du da deinen Weg mit, zum Aufbau eben der passiven Einnahmequellen auch weiter erfolgreich bestreitest, dass du dann mehr Kapazitäten auch zukünftig in Frau Schnabelkraut stecken kannst.
Klar.
Und ja, ganz lieben Dank, dass du heute in meinem Podcast zu Gast warst.
Gerne doch.
Ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg in der Selbstständigkeit und auch viel Erfolg weiterhin beim Sparen und Investieren.
Danke, Saskia.
Tschüss, liebe Anni.
Tschüss.
Spürst du auch schon die Vorfreude darauf, dein Vermögen wachsen zu sehen? Wie du ja weißt, brenne ich für die Themen Finanz- und Geldanlage und hoffe, dass ich dich positiv mit meiner Begeisterung anstecken konnte. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, für deine Lebensziele und Pläne zu sparen und Vermögen aufzubauen, möchte ich dich herzlich einladen, den Sparhelden-Podcast zu abonnieren. Denn auch in der nächsten Folge erhältst du wieder wertvolle Tipps und Erfahrungen von mir und anderen Investoren, die dir dabei helfen, deinen individuellen Sparstil zu finden und deinen Sparzielen näher zu kommen. Lass mir auch gerne auf Instagram einen Kommentar da, welche Aha-Momente du heute für dich mitgenommen hast, oder schreib mir eine Nachricht an hello@sparhelden.de, wenn du Fragen an mich hast. Vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst und Zeit in deine finanzielle Bildung investiert hast. Ich wünsche dir ganz viel Begeisterung beim Sparen. Bis bald, deine Sparheldin.